Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Zu Trost du uns erstanden bist. Das Grab ist leer, der Stein ist weg. Ostern. Es gibt ein schönes, kleines Gedicht von Rudolf Alexander Schröder zu diesem Thema.
Lass das Geheimnis zu dir ein, das allen Gram zur Freude macht. Vor Nacht verwahrten sie den Stein, vor Morgen ist der Herr erwacht. Sie hielten nächtens scharfe Wacht und schliefen, weil es Tag ward, ein. Geh, Seele, folg ihm in die Nacht. Bald ruft der Hahn, bald bricht der Stein.
Wir beten. Jesus Christus, wir möchten dich loben und dich anbeten und dir danken, dass du dieser auferstandene Sieger bist. Du bist stärker und mächtiger als alle Mächte in dieser Welt. Du bist stärker als die Hölle, stärker als der Tod, stärker als der altböse Feind. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diesen Ostertag schenkst, an dem wir heute besonders daran denken dürfen. Und Herr, wir sind aber auch einfach nur froh, dass du weißt, was jeder einzelne von uns heute Morgen, an diesem Ostermorgen mit hierher gebracht hat, an schönem und frohem oder auch schwerem. Und danke, dass wir es dir in der Stille jetzt sagen dürfen. Du erhörst unser Gebet. Darum kommen wir zu dir und danken dir. Amen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass es in der Passions- und Osterzeit ganz viele Türen gibt? Also die schwerste Tür war ja eindeutig der Stein vor dem Grab. Wir lesen aus Johannes 20. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sie wissen sicher, dass in der Ostkirche zu Ostern das Osterlachen dazugehört. Deshalb ein kleines Geschichtlein. Jemand erzählt, ich hatte einen Mitarbeiter, der war ein bisschen vergesslich, ein sehr gescheiter Mensch, aber gescheite Leute sind mitunter ein bisschen unpraktisch. Wenn der mit dem Auto losfahren wollte, vergaß er öfters, die Handbremse zu lösen. Weil ihm das immer wieder passierte, klebte er ein Plakat an die Scheibe: Vor dem Starten Handbremse lösen. Ein anderer Mitarbeiter machte da einen kleinen Spaß mit ihm und klebte ihm am nächsten Tag ein anderes Plakat an die Wagentür. Vor dem Einsteigen bitte Türe öffnen. Es gibt ja unendlich viele Türen. Wenn ich Sie fragen würde, durch wie viele Türen Sie heute schon gegangen sind, man realisiert es oft gar nicht so, kann es gar nicht unbedingt zählen. Also natürlich durch eine Haustür. Türen sind wichtig, die trennen innen und außen. Und es gibt ja unglaublich viele verschiedene Türen. Da gibt es natürlich eben die Haustür, dann gibt es auch die Stalltür. Es gibt auch die Falltür. Es gibt sogar die Geheimtür. Können Sie es erkennen? Da ist in dieser Kirchenmauer eine Tür, eine Geheimtür. In München ist das wohl. Dann gibt es Türen aus Holz oder aus Panzerglas. Es gibt ganz, ganz schlichte Türen oder auch wunderschön verzierte Türen. Mindestens die da oben rechts werden viele Original-Villinger gut kennen. Türen sind manchmal verschlossen und manchmal offen, manchmal sogar weit offen. Manchen Menschen stehen alle Türen offen, steht die Welt offen. Aber es gibt andere, die kennen viele verschlossene Türen. Kein Arbeitsplatz, der Herzenswunsch, der sich nicht erfüllt. Vielleicht auch Türen zu anderen Menschen, die ins Schloss gefallen sind, zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Ehepartnern. Kein Kontakt zu den Freunden, Menschen, mit denen man nicht über den Glauben reden darf, wo die Türe zu ist. Beziehungstüren können zu sein. Manche Tür ist uns auch verschlossen durch Krankheit, durch Schwäche, durch Altwerden, dass man manches einfach nicht mehr kann. Und dann gibt es gar nicht nur diese äußeren Türen. Es gibt auch die Herzenstür, die zu sein kann, wo wir uns wie eingesperrt fühlen, obwohl wir in einem freien Land wohnen. Petrus und die Türen in der Osterzeit. Äußere Türen und auch innere Türen. Ein erstes verschlossene Türen. Da hatte Petrus doch an diesem Abend gesagt: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja, mit dir in den Tod zu gehen. Und als alle anderen flohen, war er ja zuerst auch weg, aber dann blieb er ja Jesus auf den Fersen. Er folgte Jesus nach. Das war mutig. Das war einfach eigentlich auch unvorsichtig. In Johannes 18, da heißt es in Vers 15, Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger, nachdem Jesus verhaftet war. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Das Anwesen dieses hohen Priesters war, muss ein großes Anwesen gewesen sein, denn da war dieses ganze Gefangenenkommando, war ja da versammelt. Ein ummauerter Hof mit einem Torbau. Und nun steht Petrus draußen vor der verschlossenen Tür. Und er weiß, hinter dieser Türe ist das Verhör Jesu. Und er will unbedingt in Blickweite zu Jesus kommen. Er möchte da hinein. Eine tollkühne Gefolgstreue. Er will hinein in die Höhle des Löwen. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, heraus, redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Wahrscheinlich war das ja Johannes, der den hohen Priester kannte und der dafür sorgte, dass nun Petrus auch hinein darf. Eigentlich schon erstaunlich, dass diese Türhüterin Petrus überhaupt einlässt. Und ein Ausleger sagt, auch darin ist schon göttliches Eingreifen bis in die kleinen Dinge, dass dem Petrus die Türe hier aufgeht. Freilich, und ich weiß, dass Sie die Geschichte kennen, vielleicht bestens kennen, genau diese Türhüterin spricht Petrus dann an und sagt, bist du auch einer von den Jüngern da? Und Petrus greift zur Notlüge. Er will unentdeckt bleiben, er will ja schließlich bei Jesus bleiben und er will sich natürlich auch selber nicht in Gefahr bringen. Und so versucht er, in der Menge unterzutauchen am Feuer. Aber wir wissen, dann sprechen ihn nochmal zwei an. Und der ihn dann als Dritter anspricht, ist sogar noch ein Verwandter von dem Malchus, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Und der sagt zu Petrus, sah ich dich nicht in dem Garten? Und Petrus, nein, ich kenne den Menschen nicht. Es kommt so weit, dass Petrus Jesus verflucht. Er schlägt die Tür zu seinem Freund, zu seinem besten Freund zu. Und Jesus? Jesus schlägt die Tür nicht zu. Wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, Jesus wandte sich um. Also er wandte sich extra noch um. Und sah Petrus an. Und Petrus erinnert sich, wie Jesus ihm gesagt hatte, du wirst mich verleugnen. Aber er durfte sich auch daran erinnern, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Petrus geht hinaus. Und diese Tür zum Palast des Hohen Priesters verschließt sich hinter ihm. Er geht hinaus und weint bitterlich. Ein rauer Fischer, ein Mann, ein gestandener Mann, der weint. Er hat alles verloren. Seine Ehre, seine Treue. Auch seine Selbstachtung. Nicht nur äußerlich fällt die Tür hinter Petrus ins Schloss, auch im Inneren geht die Herzenstüre zu. Er zieht sich zurück. Er schottet sich ab. Er lässt keinen an sich heran. Die Tür ist zu, eingeschlossen, gefangen. Ich glaube, dass wir das auch immer wieder kennen. Eingeschlossen in Angst, gefangen in der Traurigkeit oder in der Hoffnungslosigkeit. Auch eingesperrt in die Enttäuschung über sich selber. Wie kann ich mich nur so verhalten? Ich will das ja gar nicht. Manchmal sind wir eingeschlossen und eingesperrt in unserer Schuld, in unserer Schwäche und man kann auch eingeschlossen sein in seiner Anfechtung, in der Glaubensanfechtung, wie zugesperrt zu. Eineinhalb Tage wissen wir nichts von Petrus. Wir können auch nur vermuten, wo er sich aufhält. Ich erzähle Ihnen meine Vermutung. Ich glaube nämlich, dass Petrus bei Johannes war. Am Ostermorgen findet Maria die beiden beieinander. Petrus und Johannes waren ja gute Freunde. Johannes war auch schon bei Petrus zu Hause gewesen. Sie hatten miteinander gearbeitet. Sie haben auch vieles miteinander erlebt. Bis dahin, dass sie ja am Gründonnerstag den Passa-Saal miteinander vorbereitet hatten. Also wenige Stunden vorher. Und Johannes war ja eben auch im Hof dieses Palastes. Und ich habe mich gefragt, ob Johannes wohl mitbekommen hat, dass Petrus den Herrn Jesus dreimal verleugnet hat. Petrus bei seinem Freund. Ich glaube, oder kann es mir vorstellen, dass es so war. Und wie gut, wenn wir in solchen Enttäuschungen über uns selber nicht auch noch die Tür zu allen Menschen zumachen, sondern die Tür zum Freund noch offen lassen. Verschlossene Türen. Und dann die weit geöffnete Grabestür. Von der lesen wir dann in Johannes 20. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Die Tür zum Grab ist offen, der Stein ist weg. Dr. Gerhard Mayer sagt, es ist der seltsamste Morgen in unserer Geschichte. Der seltsamste Morgen, dieser Ostermorgen. Es wird hier übrigens ganz genau beschrieben, an welchem Tag das war, am ersten Tag der Woche. Ein reales, historisches Datum. Also nicht, es war einmal, sondern am ersten Tag der Woche. War der erste Wochentag im Judentum und der Auferstehungstag, der Sonntag für die Jesusleute. Der seltsamste Morgen in der ganzen Menschheitsgeschichte ist zuallererst mal ein Morgen der Desillusionierung, ein Morgen der Enttäuschung. Gottes Führung war so unverständlich. Wie viel Aufregung hatte es in den letzten Tagen gegeben? Wie viel Schmerz zu sehen, wie der Messias stirbt, zu wissen, er ist tot. Unbegreiflich, dass Gott das zulässt, dass sein Sohn stirbt. Dabei noch diese Stimmungskurve, Hosianna, Hochstimmung, kreuzige ihn. Und das binnen weniger Tage, das muss man alles verkraften. Ein Morgen der Enttäuschung. Es könnte sein, dass jemand unter uns heute Morgen auch so einen Morgen der Enttäuschung erlebt, wo wir fragen, wie kann Gott das zulassen? Warum ändert er die Situation nicht? Wo die Hoffnung tot ist, wo wir wie unter Schock sind, durch das, was hinter uns liegt, wo es uns gar nicht österlich zumute ist, Das kann einem auch am Ostermorgen so gehen. Wenn Gott so anders handelt, und vielleicht geht es jemand von uns so. Während die Jünger ja hinter ihren verschlossenen Türen bleiben, öffnen die Frauen ihre Tür und gehen hinaus zum Grab, um Jesus den letzten Liebesdienst zu tun. Aber sie haben ein großes Problem, wir wissen. Schauen Sie sich diesen Stein an und stellen Sie sich drei Frauen vor, die so einen Stein bewegen wollen. Also ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht sogar 8 Männer bräuchte. Die Tür ist zu, das Grab ist verschlossen, das ist das, was sie wissen. Und dann kommen sie dahin und der Stein ist weg. Und ich frage wieder, manchmal sind es ja auch solche Steine vor unseren Herzenstüren. Und es kann sein, dass jemand heute Morgen sagen muss, mir liegt auch ein Stein auf dem Herzen. Ein Angststein, ein Sorgenstein, eine Aufgabe, die mich überfordert, eine Last, die mir zu schwer ist, die ich nicht tragen kann, nicht bewegen kann. Ein Stein, der mich einschließt und ich empfinde meine Schwäche, Schwäche des Körpers, Schwäche der Seele, Schwäche des Charakters und Schwäche des Glaubens. Und manchmal, und ich glaube, dass das viele von Ihnen auch kennen, manchmal ist es tatsächlich auch so wie bei diesen Frauen, bis wir an den Tag herankommen, vor dem wir uns gefürchtet haben, der so eine Sorge für uns war, manchmal hat sich die Sorge schon aufgelöst, manchmal ist der Stein auch schon weg. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, sagen wir ja deshalb manchmal auch. Aber es kann eben sein, dass auf jemandem von uns der Stein noch liegt. Maria Magdalena, Johannes 20, Vers 2. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Die denkt doch kein bisschen an Auferstehung. Die denkt an Raub. Die ist nicht voller Mut und Zuversicht, weil da der Stein weg ist, sondern voller Panik und Angst. Und wir wissen nicht. Und selbst so könnte der Morgen für uns heute begonnen haben. Herr, ich weiß gar nicht. Ich bin so verwirrt. Es ist mir eben nicht nach Ostern zumute. Sie haben ja übrigens beim Lesen gemerkt, Maria Magdalena weiß, wo die zwei Jünger sich aufhalten. War es der Abendmahlsaal vielleicht? Vielleicht war es auch das Elternhaus von Johannes Markus. Auf jeden Fall findet sie diese beiden Jünger, bringt ihnen diese Botschaft vom Leichenraub und nun geht auch bei denen die Tür auf und sie rennen zum Grab. Sie sehen das leere Grab, aber die Herzenstür ist immer noch zu. Kein Angststein liegt so schwer auf mir, er wälzt ihn von des Herzens Tür. Und wie geschieht das? Drittens, Jesus kommt durch verschlossene Türen. Und jetzt sind wir an dem Text, in dem wir vorhin waren. Am Abend dieses ersten Tages, zur Zeit des Sonnenuntergangs, die Jünger sind zusammen. Wahrscheinlich ist es sogar ein größerer Jüngerkreis, nicht nur die 10, ohne Thomas und ohne Judas, sondern ein größerer Kreis. Was hatten sie an diesem Tag schon alles gehört? Petrus und Johannes hatten das offene Grab gesehen. Sie hatten von Maria Magdalena erfahren, der Herr ist mir erschienen. Da waren die zwei Emmaus-Jünger zurückgekommen und hatten erzählt, Jesus ist auferstanden. Und selbst Petrus hatte schon eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und was passiert? Als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden. Alles dicht. Alles zu. Nichts mit Glaube und Zuversicht, sondern wir verrammeln uns, wir machen zu. Wir machen dicht. Wir schließen die Tür. Da steht übrigens Tür sogar in der Mehrzahl, als die Türen verschlossen waren. Tür zu. Ich will meine Ruhe haben. Ich verstecke mich hinter einer verschlossenen Tür. Ich will keinen sehen. Tür zu. Kennen Sie das? Also dann macht man seine Haustür zu. Dann macht man seine Wohnungstür zu und dann macht man vielleicht auch noch seine Zimmertür zu, damit man endlich seine Ruhe hat. Die Jünger machen zu aus Angst. Das ist verständlich. Die Juden hatten Jesus ausgeliefert. Warum sollten sie jetzt nicht auch noch den Jüngern nachstellen? War doch logisch. Die Jünger machen zu aus Angst, aber sie machen auch zu aus diesem Wissen, wir sind schuldig geworden. Wir haben Jesus alle verlassen. Zu aus Schmerz und Unverständnis. Sich isolieren und zumachen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Da hinein kommt Jesus, und zwar leibhaftig. Er hat ja einen Leib, der nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist, einen völlig anderen Leib, ganz real. Die Jünger meinen ja zuerst, in anderen Evangelien liest man das, es sei ein Gespenst und sie fürchten sich. Jemand schreibt einmal, das war furchteinflößende Überweltlichkeit. Furchteinflößende Überweltlichkeit. Dass Jesus ihnen leibhaftig erscheint, ist ihnen völlig undenkbar. Ich sage das deshalb, weil manchmal in der modernen Theologie gesagt wird, und dann saßen da die Jünger beieinander und sie tauschten sich darüber aus, wer Jesus war und was sie alles mit ihm erlebt hatten. Und je mehr sie über ihn sprachen, desto fröhlicher wurden sie. Und dann hatten sie so eine gemeinsame Vorstellung, Vision, vielleicht sogar Massenhysterie, dass Jesus lebt. Also zu unseren Versen passt das gar nicht. Es war keine Einbildung. Jesus ist da, leibhaftig. Er kommt durch die verschlossenen Türen. Er kann da hineinkommen, wo ich zugeschlossen habe aus Angst. Wo man sich so zurückzieht in sich selber mit viel, viel Furcht. Jesus kann da hineinkommen, wo wir uns eingeschlossen haben in der Traurigkeit, weil ein Mensch von uns gegangen ist oder weil eine Situation so unendlich schwer ist. Jesus kann da hineinkommen, wo uns die Hoffnungslosigkeit zum Rückzug gebracht hat. Das ändert sich doch nicht mehr. Das ändert sich bei dem nicht mehr, das ändert sich bei mir nicht mehr. Und manchmal schließen wir ab und verschließen uns in unserer Ausweglosigkeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie das weitergehen soll. Da gibt es gar keinen Weg. Und wir schließen auch zu und verschließen uns im Raum der Sorge. Woher soll ich die Kraft nehmen? Oder auch in unserer Schuld. Weil wir wissen, das, was ich in dieser letzten Woche Tag für Tag gemacht habe, das geht auf keine Kuhhaut, hätte ich beinahe gesagt. Und manchmal verschließen wir uns auch in unserem Zweifel, in dieser Unfähigkeit zu glauben, vielleicht glauben zu wollen und zu sagen, ich kann nicht glauben. Und da kommt Jesus durch die verschlossenen Türen, mitten hinein in meine Situation und lässt mich nicht allein. Und ich freue mich auch immer so, dass da steht, er trat mitten unter sie. Also er bleibt nicht als Beobachter irgendwo am Rand und guckt mal, wieso die Lage ist. Nein, er kommt mitten rein in unsere Situation, die uns dazu veranlasst, uns abzuschotten und zu schließen. Wenn Jesus da ist, dann wird alles gut. Freilich, und das möchte ich gerne schon als kleine Klammerbemerkung dazu sagen, er tritt nie mit brachialer Gewalt ein. Wenn ein Mensch ihn partout nicht haben will, drängt Jesus sich nicht auf. Aber da, wo einer ihn will, da kann er durch verschlossene Türen kommen zu uns. Die Jünger werden gedacht haben, was wird er jetzt sagen? Kommt jetzt die große Abrechnung? Kommt jetzt die Liste mit all den Dingen, die wir versäumt haben? Und sie wissen, was Jesus sagt. Er sagt, Friede, Friede sei mit euch. Zweimal sagt er das, mitten in ihre Angst und mitten in ihre Schuld, mitten in unsere Angst und mitten in unsere Schuld hinein, sagt Jesus, Friede dir. Und Friede in der Bibel ist ja jetzt nicht vor allen Dingen dieses gute, schöne Gefühl. Fühlt sich so gut an. Das kann es schon auch sein, aber das ist es nicht als Grundlage. Friede in der Bibel, Sie kennen das hebräische Wort gut, Shalom. Shalom heißt eigentlich ganz und unversehrt. Wir sagen ja heute manchmal, das ist eine runde Sache. Ich glaube, so könnte man Frieden tatsächlich umschreiben. Ganz unversehrt. Heil. Heil für das, was in meinem Leben kaputt ist. Sein Friede ist der Bund des Friedens. Ein Friedensbund, ein Versöhnungsbund, den er mit uns schließen möchte. Friede durch Vergebung. Friede, weil Jesus die Schuld bezahlt hat. Friede, das heißt, dass Jesus zu uns sagt, es ist wieder gut. Es ist ganz gut zwischen Gott und dir. Und warum kann Jesus das sagen? Er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Er zeigt ihnen seine Wundmale. Er sagt, ich habe mein Leben, mein Blut für euch gegeben. Und deshalb gibt es Frieden mit Gott. Und wie ist das wunderbar, dass der Auferstandene immer noch diese Wundmale hat und dass es bis in die Offenbarung hinein heißt, das Lamm wie geschlachtet. Diese Wundmale bleiben. Das ist nicht irgendwann mal erledigt, sondern diese Zeichen der Versöhnung des Friedens mit Gott bleiben bis in die Ewigkeit hinein. Friede sei mit euch. So hilft Jesus seinen Jüngern zur Freude. Da wurden die Jünger froh. So hilft er ihnen auch zum Glauben. Und so öffnet er nun auch Türen für sie in die Welt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und jetzt könnte man über diese offenen Türen noch ganz viel reden. Jesus war seinem Petrus begegnet, war in die verschlossenen Türe, hinter die verschlossenen Türen gekommen. Er kann das auch bei uns. Und ich schließe mit diesem Bibelvers aus Offenbarung 3, wo Gott sagt, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Keiner kann sie schließen. Amen. Wir beten. Herr Jesus, von Herzen danke, dass du die Macht hast, auch durch verschlossene Türen zu kommen. Von Herzen danke, dass du sagst, Friede sei mit euch. Dass du diesen Frieden mit dem heiligen Gott für uns erworben hast. Dass wir durch dein vergossenes Blut zu dir gehören dürfen, für Zeit und Ewigkeit. Und danke, Herr, du Heiland, dass du weißt, wo Menschen heute in sich selber auch verschlossen sind, in Schuld und Angst, in Sorge, in Trauer. Und dass du zu ihnen kommen willst, auch zu denen, die wir kennen. Danke, dass wir sie dir auch bringen dürfen. Und Herr Jesus, du weißt um die viele Not in unserer Welt, in den vielen verschiedenen Kriegen und Krisengebieten. Diese viele Not im Großen und auch ganz im Verborgenen. Bitte komme du zu jedem, der irgendwie sich sehnt nach dir. Und wir bitten dich auch für die, die dich noch nicht kennen, dass dieses Osterfest für viele Menschen eine Einladung zu dir hin wird. Wir bitten dich auch für die, die meinen, sie haben alle Macht, dass du auch ihnen begegnest. Herr, wir danken dir, dass wir all das, viele, das unser Herz bewegt, dir jetzt auch miteinander bringen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, der nächste Gottesdienst, zu dem wir Sie einladen können, ist am 26. Da haben wir nämlich noch zwischendurch mal unseren Schwesterntag in Eitlingen. Deshalb verschiebt sich alles ein bisschen. Ja, und da wird dann Dr. Christoph Wassermann bei uns sein. Da sind Sie auch ganz, ganz herzlich eingeladen. Und jetzt bitten wir noch um den Segen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Eine frohe, gesegnete Osterzeit und auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.